Man kann ja bei uns immer schon ganz schön die Vorbereitung auf die Adventszeit, auf die Weihnachtszeit schon sehen. Auch hier haben wir extra aufgebaut. Aber so wächst auch die Vorfreude auf Weihnachten, auf das Musical nächste Woche, auf die Heiligabend-Gottesdienste. Da kann man schon mal ein bisschen was sehen. Es geht heute um einen Mann, der in allen vier Evangelien eine wichtige Rolle spielt. Jedes Evangelium berichtet ausführlich von ihm. Neben Jesus ist von keinem anderen Menschen so viel in den Evangelien gesagt. Selbst Josef und Maria verblassen ihm gegenüber, wenn man mal die Evangelien nebeneinander legt, und alle anderen Menschen verblassen auch, wen wir auch nehmen. Für die Geschichte Jesu ist offenbar keiner wichtiger als dieser Mann. Wir haben uns am ersten Weihnachtstag schon ein bisschen mit ihm beschäftigt. Die wundersamen Umstände seiner Geburt, der Vater ein Priester, die Mutter hatte das gebärfähige Alter schon überschritten und allen Beteiligten ist klar, Gott hat was vor mit diesem Mann. Aber es kommt irgendwie anders, als viele denken. Johannes, dessen Geburt mit so viel Hoffnung verbunden war, dem als Sohn eines angesehenen Priesters alle Türen offen standen, er zieht in die Wüste. Er geht dahin, wo Status nicht zählt. Er wird ein Freak, ein Eremit. Karriere kannst du da vergessen. Wohlstand, Anerkennung warten da nicht auf dich. Da ist das Leben hart. Da kannst du nichts kaufen. Da gibt's nichts zu sehen. Da gibt's nichts zu erleben. Er geht in die Wüste und denkt nach über Gott und das Leben. Und obwohl der an diesen gottverlassenen Ort geht, wo nachts die Räuber kommen, die wilden Tiere und die Dämonen, obwohl es da nichts zu hören gibt, nichts zu holen gibt, nichts zu gewinnen, obwohl Johannes es einem auch nicht leicht macht, gekleidet mit einem Kamelhaar, Mantel, Beduinenkleidung, ganz schlicht, und in seiner Predigt, wenn er was zu sagen hat, schont er niemanden. Harte Kost. Aber er wird zu einem Phänomen. Sie strömen zu ihm zu Tausenden, um ihn zu hören und zu erleben. Die judäische Wüste ist nicht groß, eine der kleinsten dieser Erde, etwa 70 Kilometer lang, 40 Kilometer breit. Von Jerusalem aus kannst du sie mit einem kurzen Fußmarsch leicht erreichen. Von der Hauptstadt bis zu der Stelle allerdings, wo Johannes tauft, musst du ein paar Stunden laufen, aber kannst du auch schaffen, in einem Tagesausflug. Und das machen viele. Sie kommen in Scharen. Sie lassen sich ins Herz reden und ins Gewissen. Viele von denen, die ihn hören, werden gepackt und sie werden geistlich erweckt und sie fangen neu an. Sie ändern ihr Leben und kehren anders in den Alltag zurück, als sie gekommen sind. Johannes nennt man bald den Täufer, denn er macht etwas, das bis dahin völlig unbekannt ist. Wenn Leute von seiner Predigt gepackt sind, wenn sie spüren, ich bin gemeint, durch diesen Prediger hat Gott mich erreicht, dann lassen sie sich taufen. Johannes tunkt sie im Wasser des Jordan unter. Taufen ist das gleiche Wort für färben im Griechischen. Sie lassen sich sozusagen göttlich färben. Ihr Leben soll jetzt anders aussehen. Ob sich das Johannes ausgedacht hat, ob er eine geistliche Eingebung gehabt hat, wir wissen das nicht. Jedenfalls gab es das bisher nicht, weder in Israel noch anderswo. Eine Taufe der Buße. Ein unter Wasser getauft werden als Zeichen, von jetzt ab geht mein Leben anders weiter. Ich will Gott ganz und gar gehorsam sein. Es gab religiöse Waschungen, es gab auch Tauchbäder, da hat man sich untergetaucht als Zeichen der Reinigung. Manchmal so in regelmäßiger Abfolge, manchmal je nach Bedarf. Es gab die unterschiedlichsten Dinge. Aber ein einmaliges Untergetauchtwerden als Zeichen des radikalen Neuanfangs ist bis dahin einzig in der Religionsgeschichte. Und es ist eine Art Massenbewegung, die der Täufer auslöst. Menschen aller religiösen Gruppierungen, aller Gesellschaftsschichten aus allen Regionen des Landes kommen und hören, was er zu sagen hat und lassen sich taufen zur Vergebung der Sünden. Und einer unter ihnen, der hat einen langen Weg zurücklegen müssen bis hierher ins Jordantal. 200 Kilometer ist er gelaufen, mehrere Tage Fußweg, weil er ja aus Nazareth kommt, ganz aus dem Norden. Keiner kennt diesen Mann bisher. Er ist in Israels Öffentlichkeit völlig unbekannt. Aber das soll sich ändern mit seiner Taufe, schlagartig. Jesus ist sein Name. Alles, was Jesus dann sagen und tun wird, wird er als Getaufter tun und lehren. Von seinem Leben vorher wissen wir praktisch nichts. Wie hat er die 30 Jahre bis dahin verbracht? Die Bibel schweigt völlig darüber, bis auf seine Geburtsgeschichte. Aber das kommt ja erst nächste Woche. Die Taufe ist offenbar ein ganz entscheidender Einschnitt. Als Frucht der Taufe wird Jesus die Bergpredigt halten, Dämonen vertreiben, Krankheiten heilen. Als getaufter Mensch wird er mit Gott versöhnen. In Bildern und Gleichnissen wird er ihnen den Vater im Himmel vor Augen malen. Getauft wird er die Religionsvertreter seiner Zeit kritisieren und wird er letztlich in den Tod gehen. Vor der Taufe ist Jesus ein Nobody fürs Volk. Wenn wir uns das so klar machen, dann hat das fast schon was Anstößiges. Hatte Jesus eine Art Erweckungserlebnis nötig? Hängt seine Berufung an einem Wüstenprediger? Musste Jesus getauft werden? Ja, jetzt muss man doch aber auf den grundlegenden Unterschied aufmerksam machen zwischen dem Gottessohn und dem Vorbereiter, zwischen dem Messias und dem Täufer. Dass jetzt nicht die Gefahr einer Verwechslung besteht, die Gefahr, dass die Einzigartigkeit von Jesus irgendwie angetastet wird. Ja, vielleicht sollte man den Johannes in der Überlieferung lieber ein bisschen kleiner machen. Hätten wir doch so gemacht, oder? Wenn wir jetzt einen Bericht hinterlassen hätten über das Ganze. Schließlich ist das so, dass es zeitweise eine Konkurrenz gab zwischen den Jüngern des Johannes und denen Jesu. Johannes wurde hoch geschätzt, sein Vermächtnis lebte weiter, wurde gepflegt und mancher hielt ihn für bedeutsamer als Jesus von Nazareth. Ja, dem muss man was entgegensetzen. Aus Jesu eigenem Mund muss klar gemacht werden, wer hat wirklich Recht. Also wer redet denn hier in göttlicher Autorität? Weil die sagen ja nicht einfach das Gleiche. Wir haben es eben gehört, wie Jesus über den Täufer spricht. Kein anderer, der jemals von einer Frau geboren wurde, ist größer als Johannes. Abraham kann Johannes nicht das Wasser reichen. Mose, der große Prophet, Führer des Volkes, Johannes überragt ihn. David, der König aller Könige. Johannes ist mehr. Das ist einigermaßen anstößig. Jesus weist ihm eine ganz erhebliche Rolle zu. Nirgends, an keiner Stelle distanziert er sich von Johannes. Er kritisiert den Täufer nicht, nirgends. Kommen wir zum heutigen Text, der dem Bild des Johannes noch einige weitere Facetten hinzufügt. Ich lese uns aus Johannes 1, die Verse 19 bis 28. Was hat Johannes selbst über sich zu sagen? Und so bezeugte Johannes, wer er selbst war. Aus Jerusalem sandten die jüdischen Behörden Priester und Leviten zu Johannes. Sie sollten ihn fragen, wer bist du eigentlich? Er antwortete frei heraus und wahrheitsgemäß. Er bekannte, ich bin nicht der Christus. Da fragten sie ihn, wer dann? Bist du Elia? Er sagte, nein, da bin ich nicht. Bist du der erwartete Prophet? Wieder antwortete er, nein. Sie fragten ihn weiter, wer bist du? Wir müssen doch denen, die uns geschickt haben, Auskunft geben. Was sagst du selber über dich? Er antwortete, ich bin, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hat. Die Stimme, die in der Wüste ertönt, macht den Weg bereit für den Herrn. Unter den Abgesandten waren auch Pharisäer. Die fragten ihn, warum taufst du überhaupt, wenn du weder der Christus bist, noch Elia oder der Prophet? Johannes antwortete ihnen, ich taufe nur mit Wasser. Aber mitten unter euch steht schon einer, den ihr noch nicht kennt. Er kommt nach mir. Ich bin nicht einmal wert, die Riemen seiner Sandalen aufzuschnüren. Das alles geschah in Bethanien, auf der anderen Seite des Jordans. Dort taufte Johannes. Einige Leute wollen es wissen in Israel. Wer ist dieser Mann? Jesus wurde ja auch schon nach seiner Meinung gefragt. Aber hier ähnelt die Szenerie einem Verhör. Es bleibt natürlich nicht unbemerkt in Jerusalem, was sich da unten am Jordan abspielt. Man muss dem Spuk vielleicht ein Ende setzen. Oder ist hier doch einer von Gott gesandt und macht das richtig im Namen Gottes? Ein Phänomen, das man vielleicht ernst nehmen muss? Auf wen beruft sich dieser Johannes? Und man merkt hier schon auch deutlich, die Unterschiede zwischen dem Täufer und dem Getauften in diesem Text. Und das soll hier auch festgehalten werden. Verwechslung ist ausgeschlossen zwischen diesen beiden, zwischen Jesus und Johannes. Aber doch, wie ist die Kraft des Täufers, seine Faszination, seine Vollmacht zu erklären? Sieht er sich als Messias, als Prophet, als den Propheten schlechthin, Elia? Johannes lehnt alle Ehrentitel ab. Messias, auf Griechisch Christus? Nee, bin ich nicht. Bin kein Christus, bin kein Messias. Elia? Nein, ich bin auch nicht Elia. Interessant, Jesus in dem Text vorhin, den wir gehört haben, Matthäus 11, sagt, doch, das ist Elia. Er sagt, nee, bin ich nicht. Bin kein Prophet, also auch kein Elia. Was ist er dann? Und wir steigen jetzt einfach mal hier ein in die Fragen seiner Kritiker. Wie können wir dieses Phänomen verstehen? Was macht Johannes besonders, dass ihm so viel Raum eingeräumt wird in den Evangelien? Was macht ihn zu einem Wegbereiter? Inwieweit ist es gut, sich im Vorfeld von Weihnachten zu beschäftigen mit Johannes dem Täufer? Und ich finde, dass ein erster Gedanke hier sehr auf der Hand liegt. Hier verzichtet einer radikal auf jeden Status, auf jedes Podest, auf das man ihn heben will. Hier definiert sich einer ganz von Gott her, von seiner Berufung. Es scheint ganz so, ein Mann und ein Bibelwort haben sich gefunden. Ich bin die Stimme, die nach den Worten des Propheten in der Wüste ertönen soll. Mach den Weg bereit für den Herrn. Und ich mache das deshalb, ihm den Weg bereiten, weil ich glaube, er will das. Er will das und das ist genug. Das ist meine Berufung. So sehe ich mich. Macht nicht mehr aus mir, aber auch nicht weniger. Wer kann das so von sich sagen? Entscheidend ist nicht, wie andere über mich denken. Entscheidend ist, was Gott über mich sagt, was er mir zuspricht, weil davon lebe ich. Kennt hier irgendjemand vielleicht von euch Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben? Müsst euch nicht melden. Hatten wir neulich. Kennt jemand vielleicht sowas wie Neidgefühle? Müsst euch wieder nicht melden. Hatte jemand schon mal das Gefühl, da wird ein anderer bevorzugt, der bekommt mehr Lob und Anerkennung als ich und das ist eigentlich falsch? Wo bleib ich? Es gibt ja Menschen, die mögen das, wenn andere neben ihnen glänzen. Das ist sehr unterschiedlich. Einige können sich sehr schnell damit abfinden, andere leiden dann fürchterlich. Die Band, die ihren Leader hat, ja, und die alles tut, damit der glänzen kann, oder die Mannschaft, die ihren Star hat, früher mussten die dann nicht laufen, also heute müssen die auch laufen, aber trotzdem, alle arbeiten einem zu und einer kann glänzen. Einige leiden da. Das ist überall so, in Teams, wo irgendjemand, guck mal, ich stehe jetzt hier vorne, stehe im Licht, aber einige machen den Ton, sorgen für den Gottesdienst, sorgen dafür, dass es schön ist, dass es warm ist, sorgen für die Atmosphäre. Aber wir alle, und darauf will ich hinaus, können uns definieren nach Anerkennung, Status, Erfolg oder wir willigen ein in eine Berufung. Wir lassen uns rufen von einem, der höher ist als wir selbst. Von seinem Wort leben wir. Das ist Taufe. Mir wird ein Wort zugesprochen. Von dem lebe ich. Das gilt mir, mehr als alle anderen Worte. Ich habe das schon gesagt, Johannes wählt einen besonderen Ort für sein Wirken, die Wüste, wo die ganzen Ansprüche und Regeln der Stadt nichts zählen. Und interessant ist, er wirkt dabei, wie später auch Jesus, unter freiem Himmel. Jüdische Lehrer lehren in einem Haus. Üblicherweise wurde in Gebäuden gelehrt. Da kannst du auch die kostbare Tora aufbewahren. Bei Jesus und Johannes ist das anders. Und eine Besonderheit bei Johannes, und das ist ein wesentlicher Unterschied zu Jesus, der ist nicht unterwegs. Der wandert nicht. Johannes geht nicht dahin, wo die Leute sind. Er bleibt, wo er ist. Wer ihn hören will, muss sich aufmachen, zu seinem selbstgewählten Ort kommen. Und Johannes tauft nicht irgendwo, am See Genezareth vielleicht, sondern er scheint diesen Taufort ganz bewusst gewählt zu haben. Der Jordan, so sagt man, ist der tiefgelegenste Fluss der Erde. Kommst du vom Tempel in Jerusalem und willst zum Jordan, dahin, wo Johannes tauft, musst du von 1000 Meter über Meeresspiegel auf 200 Meter unterm Meeresspiegel. Du musst bis zum tiefsten damals bekannten Punkt. Du musst so weit runter, wie es tiefer nicht mehr geht, und dann lässt du dich tauchen, untertauchen auf den tiefsten Punkt des tiefen Punktes. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Da, wo ich klein bin, unten, am Tiefpunkt, da möge er mich erheben. Ich mache mich niedrig, lasse mich untertauchen, damit er mich aufleben lässt. Ich begegne ihm nicht nur in der Höhe, wenn die Sonne scheint, ich vom Gipfel aus einen ganz weiten Blick habe, ich begegne ihm hier unten, bewusst. Und ich will mit ihm den Weg in den Alltag gehen. Der Täufer lebt es vor und er lässt es nacherleben in einer Zeichenhandlung. Ich lebe ganz aus Gott, von ihm her und zu ihm hin. Er soll mich aus der Taufe erheben. Ich bin nicht, was ich leiste, was ich habe, was andere über mich sagen. Ich bin Berufener des Herrn. Und dazu passt eine zweite Beobachtung. Dieser Punkt des Jordan ist nicht nur der Tiefstpunkt, einer der tiefsten der ganzen Erde, er ist auch, das war mir bis dahin neu, außerhalb des Landes. Wir haben es vermutlich gar nicht wahrgenommen im Text. Es heißt, Johannes taufte auf der anderen Seite des Jordan, also auf der Israel abgewandten Seite. Der Jordan ist nämlich die Grenze damals. Und Johannes tauft nicht wie naheliegend auf dieser Seite des Flusses, sondern quasi im Nachbarland. Da müssen seine Zuhörer erstmal hinkommen, ist aber rein sachlich nicht so schwer, weil der Jordan weder besonders breit ist noch besonders tief. Es ist ein kleines Flüsschen, in manchen Zeiten nur ein Bach. Er schlängelt sich durch die Wüste vom See Genezareth bis ins Tote Meer, in dem er dann aufgeht. Und doch, es ist ein wichtiger Ort der Heilsgeschichte. Er markiert eine Grenze. Und Johannes tauft nicht irgendwo am Jordan. Nach der Überlieferung kam genau hier das Volk Israel nach seiner 40-jährigen Wüstenwanderung an. Bis hierher hatte Mose sie begleitet. Und an diesem Punkt war die Wende. Jetzt ging es hinein in das Gebiet, das Gott für sie vorgesehen hatte. Von dieser Stelle aus ging es ins verheißene Land. Der Weg über den Jordan bedeutet den Übergang von der Sklaverei in Ägypten zur Freiheit. Von der sehnsüchtigen Klage zur Erfüllung. Jetzt sollen sie nach den Regeln Gottes ihr Miteinander gestalten. Und an diesem Punkt führt Johannes seine Landsleute zurück. Alles auf Anfang. Ein fundamentaler Neubeginn steht an. So versteht Johannes seine Taufe. Alles auf Anfang. Und wir haben das so schön anschaulich heute bekommen. Habt ihr die kleinen Würmer gesehen? Wie unschuldig? Habt ihr das wahrgenommen? Zwei wunderbare Menschen haben wir gesegnet, Jella und Phil. Das ganze Leben liegt vor ihnen. So viele Chancen, so viele Möglichkeiten. Für uns ist das ja schon ein bisschen anders. Viele Gleise sind schon gelegt, für manche schon sehr viele, für mich schon relativ viele. Viele Entscheidungen getroffen, gute, hoffentlich gute, aber auch weniger gute. Wir haben sie selbst getroffen. Andere haben mitentschieden und mit dem Ergebnis müssen wir leben. Und den meisten von uns gelingt das ja auch ganz gut. Taufe bedeutet Neustart, Kind werden, unschuldig sein, alles wieder auf Anfang. Und dabei, und das ist mir noch wichtig, auf alle anderen Sicherheiten verzichten. Also habt ihr die richtig gesehen? Ich hatte ja einen besseren Blick als ihr, aber sehr hübsch. Aber auch ein bisschen mickrig, ehrlich gesagt. Konnte irgendeiner von denen reden? Also, falls die hochbegabt sind, man sieht es ihnen nicht an. Adelige Abstammung meines Wissens auch nicht. Also, die bringen eigentlich nichts mit, worauf sie sich irgendwas einbilden könnten. Ihr Eltern nehmt mir das nicht übel, aber ja gut, sie sind zuckersüß, aber die kämen nicht auf die Idee, irgendwelche Statussymbole oder vermeintlichen Sicherheiten uns anzubieten. Das lernen die erst später. Bei uns Großen ist das ein bisschen anders. Ich bin Deutsch, ich habe Abitur, ich bin vermögend, ich bin Christ, ich bin Baptist. Wir lernen von Unterschieden zwischen den Menschen. Und wir lernen, dass einiges davon mehr zählt, besser ist als anderes. Und hier setzt die Johannestaufe an, denn Johannes fordert sie alle unterschiedslos zur Buße auf. Sie alle sollen sich Gott ganz hingeben, sich ihm ganz ausliefern, ganz egal, ob Sünder oder Gerechte. Und hier müssen wir ein bisschen verweilen bei dem Stichwort Sünder und Gerechte, weil diese Unterscheidung damals viele bestimmt hat. Es war eine entscheidende Frage, ob jemand Sünder ist oder Gerechter. Und wir denken da sofort an Paulus. Wieso? Wir sind doch alle Sünder und Gerechte und so. Alle Menschen sind Sünder, bedürfen des Neuanfangs. Aber zur Zeit des Johannes und zur Zeit Jesu ist das anders. Und das ist wichtig für uns zu wissen. Wenn da ein Pharisäer sagt, dieser oder jener ist ein Sünder, dann meint er damit nicht, ich sündige natürlich nicht, ich bin vollkommen. Nein, auch der bittet Gott täglich um Vergebung. Der weiß, ich bin nicht perfekt, sondern ich bin auf Gnade angewiesen. Nur Sünder bedeutet, einer sündigt notorisch. Dass einer verbunden mit der Sünde, meist beruflich. Israel ist ja immer wieder überfallen worden von den Nachbarvölkern. Man hat ihnen die Kultur aufgedrückt und die Frage war, bleiben wir jetzt Gott treu, seinem Gesetz, was immer es uns auch kostet? Oder übernehmen wir die Regeln der Babylonier, der Assyrer, der Perser, der Römer? Halten wir jetzt noch den Schabbat? Halten wir uns fern vom Schweinefleisch? Verzichten wir auf Zinsen und so weiter? Und jetzt gab es Berufe, da sündigte man gegen Gottes Gesetz. Notwendigerweise, als Geldverleiher, der Zinsen nimmt, zum Beispiel, als Soldat, der gegebenenfalls töten muss, als Zöllner, der mit den Römern paktiert, als Gerber, der mit toten Tieren hantiert und sogar mit Schweinen zu tun hat, von Prostituierten mal ganz abzusehen oder Gastwirten, wo die ihrer Arbeit nachgehen konnten, das alles waren Sünder. Sogenannte Gerechte hatten andere Berufe und die lebten auch nicht Tür an Tür mit den Sündern. Sie lebten in getrennten Bezirken. Sünder und Gerechten konnten sich und sollten sich aus dem Weg gehen. Das geschah und wurde erwartet. Und Johannes sprengt die bisherigen Kategorien. Er wird, und das ist nachzulesen in Lukas 3, von Zöllnern gefragt, was sollen wir machen? Müssen wir den Beruf wechseln? Und er sagt, nein. Aber ihr dürft nicht mehr fordern, als euch zusteht. Und wir Soldaten, ihr müsst euch fernhalten von Unrecht und Gewalt. Nachzulesen in Lukas 3. Johannes zeigt Wege auf, wie sie alle hineinkommen können in die Gottesgemeinschaft. Du bist nicht außen vor für Gott, weil du in einem bestimmten Viertel wohnst, weil du den Beruf deines Vaters übernommen hast. Weil die Lehrer der Schrift sagen, du bist ein Sünder. Lass dich taufen. Lass dir deine Sünden vergeben. Geh einen neuen Weg und du wirst sehen, Gott ist mit dir. Das ist neu. Das ist revolutionär. Keiner ist aufgrund seiner Herkunft ausgeschlossen. Jeder kann sich baden im großen Ja-Wort Gottes und kann neu beginnen. Was für ein neuer Horizont. Was für radikale, neue, wunderbare Perspektiven. Aber auch, wie bedrohlich für einige. Jeder muss neu beginnen. Keiner kann sich darauf berufen, ich bin ja auf der richtigen Seite. Ich habe den richtigen Beruf. Ich bin ja Kind Abrahams. Ich bin ja regelmäßig im Tempel und bringe Opfer. Ich halte mich an die Tora. Johannes sagt, das schlägt dir Gott alles aus der Hand. Tu Buße. Kehre dich ganz zu Gott. Sonst ist dein Judesein, deine Schriftgelehrtheit, deine Tempelbesuche alles nichts. Und dabei kennt Johannes keine Scheu. Keiner ist vor seiner Kritik sicher. Kein Priester, kein Schriftgelehrter, nicht mal der König. Und das wird ihm dann den Tod bringen. Und Jesus sagt, so redet der Größte, jemals von Menschen Geborene. Tja. Und eigentlich müssten wir jetzt Wasser im Becken haben und fragen, wer möchte sich heute taufen lassen. Das wäre die richtige, angemessene Vorbereitung auf Weihnachten. Macht den Weg bereit für den Herrn. Lasst ihn einziehen. Räumt aus, was ihm im Weg steht. Gebt euren Widerstand auf, eure falschen Sicherheiten. Fangt neu an. Legt euch öffentlich fest, was in eurem Leben wirklich zählt. Nun ist da kein Wasser drin und für uns alle sowieso kein Platz. Vielleicht können wir deshalb ein bisschen innehalten und uns so an diesem dritten Advent vorbereiten, indem wir einen Augenblick still werden, uns ihm öffnen, uns eine persönliche Zeit der Buße nennen, der Öffnung für Gott und sein Wort. Lasst uns einmal 2 Minuten innehalten und anschließend singen wir gemeinsam und dann gut vorbereitet: Sieh, dein König kommt zu dir. Amen.